Jamaika ist eine traumhafte Insel, ein fantastisches Urlaubsziel nebenbei. Und in Jamaika ist auch der Sitz der ISA, der Internationalen Meeresbodenbehörde einer UNO-Organisation. Und so oft wie da in der letzten Zeit Versammlungen stattfinden, könnte man böse gesagt vermuten, die Tagungsteilnehmer, die wollen alle mal nach Jamaika. Tatsächlich geht es bei diesen Treffen aber um handfeste Wirtschaftsinteressen, um Schutz gegen Ausbeutung einer der letzten unberührten Gegenden, die es auf der Welt noch gibt, den Meeresboden in der Tiefsee. Um Schutz gegen das Vorgehen rücksichtsloser Politiker wie zum Beispiel Donald Drillbaby Trump. Umweltverbände und viele Staaten fordern inzwischen ein Moratorium gegen den Tiefseebergbau. Und zuletzt ging es um einen Mining Code, also ein Abkommen darüber, wie Tiefseebergbau geregelt werden sollte. Denn da unten liegen Kupfer, Nickel, Kobalt, Mangan. Das sind begehrte Rohstoffe. Die Frage ist nur, welche Schäden verursacht der Abbau und kann sich das Ökosystem Tiefsee, über das wir noch viel zu wenig wissen, erholen und wie lange würde das dauern? Bis morgen tagt die Vollversammlung in Jamaika, die Ratssitzung der ISA ist schon rum, ohne Verabschiedung von Regeln für den Tiefseebergbau. Wir sprechen mit Andreas Mannhardt, Geograf am Freiburger Öko-Institut und Experte unter anderem in Sachen Ressourcen und Recycling. Hallo Herr Mannhardt.
Hallo, guten Tag.
Keine Einigung in Jamaika, ist das gut? Also besser keine Einigung als ein Regelwerk, das dann ja hieße, dass irgendwann geschürft werden würde?
Also, dass es das Regelwerk in dieser Sitzung nicht verabschiedet wird, war eigentlich keine Überraschung. Also so ein Regelwerk lässt sich nicht von heute auf morgen und auch nicht in 2 Jahren aus dem Boden stampfen. Es geht um sehr komplexe Fragen, nicht nur technischer Natur, sondern auch wer zum Beispiel diese Standards überwachen soll, mit welchem Mandat, wie kann wirksam überwacht werden und welche Mechanismen greifen bei Nichteinhaltung der Standards. Und wir sind in einem nichtstaatlichen Raum, also wo kein Staat exklusive Zugriffsrechte hat. Dass man hier nicht zu schnell vorankommt, war absehbar.
Brauchen wir den Tiefseebergbau überhaupt? Also ist es nicht viel zu aufwendig?
Ob es aufwendig ist und ob es sich ökonomisch rechnet, kann momentan niemand vorhersagen. Es stellt sich eine andere Frage, und zwar mit welchen Mechanismen würden wir in die Tiefe gehen? Wir können eigentlich sagen, dass, wenn wir jetzt nicht sofort in die Tiefsee gehen, rohstoffmäßig mit dem, was wir an Land schöpfen können, zumindest unsere Pläne zum Umbau der NST-Systeme nicht gefährden würden. Also eine Entscheidung, den Tiefseebergbau noch um einige Jahre zu vertagen, würde unsere Pläne zur erneuerbaren Energie, Elektrifizierung des Verkehrs etc. nicht behindern.
Also wir hätten nicht zu wenig E-Autobatterien oder Windräder, ja?
Ja, es wird oft überschätzt, wie viel da wirklich unten lagert. Letztendlich geht es um ganz wenige Rohstoffe. Geochemisch steckt da natürlich das halbe Periodensystem drin, aber das steckt eigentlich in jedem kristallinen Gestein drin. Also auch im kristallinen Gestein des Schwarzwaldes steckt das halbe Periodensystem. Sie können aber das nicht alles aus den Knollen gewinnen. Also letztendlich sind 3 bzw. 4 Rohstoffe gegebenenfalls gewinnbar. Mehr nicht, und an denen wird es nicht hapern.
Die Rede ist ja immer von diesen Manganknollen, die ähnlich wie Kartoffeln auf dem Feld am Meeresboden liegen. Also wie viel steckt denn da an Rohstoffen drin in diesen Knollen?
Wie gesagt, geochemisch insgesamt, wenn man das aufsummiert, relativ viel. Aber im Förderprozess ginge massenanteilig das allermeiste verloren. Also wir sprechen eigentlich nur gewinnbar von Kobalt, Nickel, Kupfer und gegebenenfalls Mangan. Also Mangan ist zwar der Hauptbestandteil, das ist aber weder wertvoll noch wirklich knapp und würde wahrscheinlich im Hüttenprozess in die Schlacke gehen. Also das würde vielleicht bei uns dann im Straßenbau enden. Also letztendlich geht es um Kobalt, Nickel und Kupfer, und von denen gibt es auch am Land einige Lagerstätten. Das ist richtig, die sind zum Teil auch begehrt und wertvoll, aber es ist nicht so, dass wir Windräder und Elektroautos nicht ohne Tiefseebergbau vorantreiben könnten.
Dafür braucht man diese Metalle und Rohstoffe, und wofür noch?
Naja, wir brauchen zum Beispiel Nickel für die Stahlindustrie. 95% des Nickels geht in die Stahlindustrie, und hier werden oft die Batterien für Elektromobilität in den Vordergrund gerückt, ohne dabei zu betrachten, dass das auch Legierungselemente für unsere ganz normalen Infrastrukturprojekte sind. Also wenn Nickel knapp werden würde, müssen wir uns auch überlegen, in welchen Anwendungen wir zum Beispiel Edelstahl wirklich brauchen oder vielleicht auch mit anderen Stahlsorten agieren könnten.
Wo kommen denn diese Rohstoffe sonst noch so vor an Land?
Das sind Buntmetalllagerstätten, die überwiegend sich so in dem Pacific Ring of Fire, also an den Kontinentalrändern von Amerika, pazifischen Kontinentalrändern und in Asien befinden. Aber auch in Afrika gibt es relativ große Lagerstätten dieser Buntmetalle.
Was müsste man ansonsten anstelle von Tiefseebergbau eigentlich machen? Also worauf müssten wir unser Augenmerk legen? Was sind da Alternativen?
Also müssten, zum Teil wird es schon getan. Also es gibt Lithium-Ionen-Batterien, die mit relativ wenig kritischen Rohstoffen auskommen. Also die Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die braucht kein Kobalt und kein Nickel und die wurde massiv verbessert. Also die hat auch letztendlich in vielen Bereichen in den letzten Jahren so einen Marktdurchbruch erzielt. Also wir sagen nicht immer, was müsste getan werden, vieles wird schon getan. Also ob wir wirklich so viel Kobalt in der Zukunft brauchen, wie die Befürworter des Tiefseebergbaus oft behaupten, ist gar nicht gesagt.
Welche Rolle spielt denn da Recycling?
Recycling ist natürlich wichtig, aber wir können selbstverständlich nicht immer alles in der Menge recyceln, wie wir es brauchen. Also es ist richtig, wir werden in der Zukunft weiter Bergbau brauchen. Die Frage ist immer nur, wie und wo.
US-Präsident Trump hat ja jetzt schon mehrfach klargemacht, was er von wissenschaftlichen Aussagen hält. Wenn die USA internationale Abkommen missachten und in internationalen Gewässern, haben wir ja gerade gesagt, auch anfangen zu graben, was heißt das dann? Läuft das dann wie im Wilden Westen und jeder macht, was er will?
Das ist eine Möglichkeit, dass es zum so ein Wild-West-Szenario kommt, aber es muss nicht unbedingt so kommen. Also letztendlich stehen dahinter nicht nur Firmen, die es machen wollen, sondern auch Investoren. Und Investoren werden sich sehr gut überlegen, ob sie ihr Geld in ein Business stecken, das international rechtlich keine Deckung hat.
Sagt Andreas Mannhardt vom Freiburger Öko-Institut. Ich habe mit ihm gesprochen über Tiefseebergbau und die möglichen Alternativen. Ganz herzlichen Dank, Herr Mannhardt.
Dankeschön.